Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André. Grüß dich, mein lieber Stefan.
Da sind wir. Ja, hallo André und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und natürlich auch guten Abend an alle, die sich das hier anhören. Schön, dass wir uns hier wieder alle zusammengefunden haben.
Das ist der Wahnsinn. Da sind wir wieder. Und soll ich dir was sagen? Wir haben schon wieder fast ein Jahr rum. Es ist der Wahnsinn, ne? Wir sind kurz vor Weihnachten. Du hast bestimmt schon alle Geschenke gekauft, wie ich auch. Genau. Richtig. Also bist du auch so ein Kandidat, der irgendwie am 23. alles einkauft? Oder hat hier Black Friday, hat das gesorgt dafür, dass irgendwie Amazon nicht mehr stillstand? Wie ist es bei dir?
Also ich bin wirklich so ein Geschenke-Banause, muss ich sagen. Also dadurch, dass ich ja halt auch nicht momentan, also ich werde auch Weihnachten in Thailand verbringen, ich werde nicht nach Deutschland reisen. Das heißt, so Freunde, Familie werde ich halt auch zu Weihnachten nur über einen Videocall sehen. Ich bin da sehr, sehr bequem geworden. Bei mir ist es dann immer so, schick mir das, was du dir wünschst und dann mache ich es ganz einfach, ich bestell's bei Amazon und lass es dahin schicken. Ah. Das sind meine Weihnachtseinkäufe.
Das sind diese Einkaufslisten bei Amazon. Das ist ein Traum. Ich weiß gar nicht, wie viele WhatsApp-Nachrichten ich bekommen habe über verschiedenste Kanäle. Hey, ich share mal hier meine Einkaufsliste und such dir was Amos, das kannst du mir dann zu Weihnachten schenken.
Das ist finde ich toll.
Das heißt, man sucht sich so übers Jahr, sucht man sich ganz viele tolle Sachen aus. Genau. Ich hatte mal überlegt, so eine ganz schöne Liste zu machen, so alles so mit Sachen über 1000 Euro. Das weiß ich nicht. Schert man dann einfach mal und sagt, ja, hier, nicht, das ist meine Weihnachtsliste. Also, wenn ihr mal was schenken wollt, dann bitteschön. Ach nee, ja.
Ausprobieren. Ja, also ein wirklich sehr, sehr interessantes Jahr 2025. Und ja, für uns auch wieder ein Jahr, was wir verbracht haben. Und den Leuten viel über den Markt oft natürlich mitgeben konnten. Viel über das Investieren, auch mit Jasmin in Kombination gesprochen. Wir hatten super spannende Interviewpartner mit dabei. Und ja, jetzt geht es natürlich halt auch darum, sich mal die Frage zu stellen, wie soll es denn 2026 überhaupt weitergehen, richtig?
Oh mein Gott, ja, 2026. Also es ist ja, wie gesagt, nicht so weit weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir 2025 dieses Web3-Ding, ich glaube, den Zuhörern und Zuschauern recht gut rübergebracht haben. Also ist so, sagt mein Gefühl, sagt mir auch die ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben, dass wir das gut machen und dass wir das gut rüberbringen. Was mir so ein bisschen fehlte, und ich glaube, das müssen wir 2026 vielleicht so ein bisschen mehr stressen, ist dieser Punkt des Next Level. Die Frage ist, was ist denn eigentlich Web3 Next Level? Fragezeichen.
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und an alle, die das hier gerade hören, das ist nämlich eine Frage, die André und ich uns tatsächlich gestellt haben. Ihr kennt es ja, das Jahr ist so gut wie rum, ja, wir gehen jetzt auf die letzten Tage dieses Jahres zu und natürlich guckt man dann einfach, was ist dieses Jahr gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, schließt das Jahr für sich selber ab und geht dann in die Planung für das nächste Jahr. Und da haben wir uns auch die Frage gestellt, ja, Web3 Next Level, wir haben das ganze Jahr über Web3 gesprochen, haben euch das Thema auch sehr nahbar hoffentlich zeigen können. Und dann ist aber die Frage, ja, aber was ist jetzt mit dem Next Level? Was ist das nächste Level? Und wir sind der Meinung, dass die Zuhörer, dass ihr dazu bereit seid, mit uns gemeinsam auf das nächste Level zu gehen. Und das nächste Level, und das hört sich jetzt vielleicht super salopp an, ist Web 4.0.
Das ist wirklich salopp. Web 4.0. Jetzt muss man ja fairerweise dazu sagen, dass die meisten Zuhörer, Zuschauer wahrscheinlich noch gar nicht beim Web 3 angekommen sind. Und da reden wir schon über Web 4. Ach mein Gott, ja. Aber ich gebe dir recht, da wir ja immer so ein bisschen der Zukunft voraus sind, auch gut, der Zukunft voraus sind, wir müssen das machen. Wir müssen den nächsten Level ein bisschen einphasen und ein bisschen zeigen, was wir da überhaupt meinen. Und es gibt tatsächlich auch schon ein paar Studien dazu, was denn das Web 4 sein könnte. Und da fallen so ganz tolle Begriffe wie das symbiotische Web. Da fallen so Begriffe wie die Kombination von Mensch und Maschine. Und das heißt, wir reden über ganz viele tolle neue Dinge. Logischerweise, wenn wir über Next Level reden, gehört AI dazu. Und wir müssen, und das werden wir 2026 machen, wir müssen da noch ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Aber in Kombination, das ist uns ganz wichtig, in Kombination von Blockchain-Technologie, in Kombination von diesen ganzen tollen Web3-Themen, die wir auch 2025 adressiert haben. AI ist ein Ding. Aber es gehören noch ganz viele andere Themen dazu. Das heißt, es gehört Robotik dazu. Es gehören natürlich auch soziale Aspekte hinzu, wie diese Kombination von Web 4 eigentlich auch Impact hat, auch natürlich auf Gesellschaften. Weil wir merken es immer mehr und gerade die wunderbare Rentendiskussion in Deutschland ist ja ein Thema. Das heißt, was kommt in Zukunft? Ist es überhaupt möglich, alle Menschen sozusagen noch über eine Rente zu bedienen? Oder ist ein Grundeinkommen da, weil wir sowieso alle nicht mehr arbeiten, alles machen irgendwelche AI-Agents und Stefan und ich sitzen auf der Couch nebeneinander und schauen uns die tolle Welt an. Also da gibt es viele kleine Aspekte, die auf jeden Fall in diese Web 4.0-Welt hineingehören. Ja,
und das ist halt, vielleicht wird sich der ein oder andere fragen, hä, aber Web 3 ist doch noch nicht mal richtig da. Warum wollt ihr jetzt schon den Schritt Richtung Web 4 gehen? Und das liegt tatsächlich daran, ich bin persönlich davon überzeugt, dass Web 3 einen sehr, sehr schnellen Übergang zu Web 4.0 haben wird. Und das liegt halt einfach an diesem exponentiellen Wachstum der Technologie. Und das können wir halt auch sehen, wie AI gerade in den letzten 12 bis 18 Monaten sehr stark durch die Decke gegangen ist und natürlich mit was für einer Geschwindigkeit auch AI tatsächlich arbeitet, aber auch was es für uns für technologische Boosts gibt mit Hilfe von AI. Und ich finde, da kann man zum Beispiel auch ein sehr, sehr schönes Beispiel nehmen. Ja, wenn wir uns über die E-Automobilität unterhalten. Ja, E-Autos gibt es schon verdammt lange, länger als die meisten von uns überhaupt glauben. Also die ersten E-Autos, an denen wurde gebastelt und getüftelt vor fast über 20 Jahren schon. Ja, wo man gesagt hat, okay, wir können Autos auch elektrisch betreiben. Die Sache war halt die, man konnte die Dinger auch fahren, aber der Markt wollte die auch überhaupt nicht haben, weil die Leute gesagt haben, wenn ich damit nur 20 bis 50 Kilometer fahren kann, aber das Ding dann zu Hause eine Woche laden muss, was habe ich dann davon? Das bringt mir in dem Sinne nichts. Und niemand wollte von seinem Verbrenner abweichen. Bis dann Tesla kam und Tesla gesagt hat, alles klar, ja, wir haben halt die Möglichkeit mit der Lithium-Batterie das ganze Ding nochmal richtig zu boosten. Jetzt habt ihr hier 400-500 Kilometer. Teilweise sprechen wir bei anderen Herstellern, die ja jetzt nach und nach auch kommen, die Tesla jetzt mittlerweile Konkurrenz machen. Ich meine, schaut euch BYD an, die einfach innerhalb kürzester Zeit dort eine Fabrik Kilometer so groß wie San Francisco hingeballert haben. Mhm. Ja, und mittlerweile wirklich über 300.000 Autos verkaufen, im fast Minutentakt, kann man schon fast sagen. Die sind so schnell, so groß geworden. Die Nachfrage ist halt einfach da. Aber woher kam das? Einfach nur durch den technologischen Fortschritt der Batterien und natürlich halt auch die Effizienz mit der Rekuperation, dass du die Möglichkeit hast, die Batterie auch während des Fahrbetriebs zu laden, dass die Ladestationen auch die Möglichkeit haben, dein Auto jetzt schneller aufzuladen. Und das war tatsächlich etwas, wo du gesagt hast, da ist 15 bis 20 Jahre mehr oder weniger nicht wirklich was passiert. Es ging kaum nach vorne. Und dann hat einer was gemacht und hat diesen letzten Schliff gebracht, der gefehlt hat. Und jetzt reden wir darüber, dass auch die Politik mit einschreitet und sagt, bis 2035 sollen die Hersteller keine Verbrennermotoren mehr produzieren. Keine Neuwegen dürfen mehr Verbrennermotoren haben. Ob das Ganze wirklich am Ende so kommt. Ich meine, die Politik ändert die Meinung, wie ich meine Unterhose. Ja, also das ist nochmal ein anderes Thema, da wollen wir jetzt natürlich nicht reingehen.
Oh ja.
Ja, ne, ob das so kommt oder ob das gut und schlecht ist, das Thema möchte ich hier gar nicht aufmachen. Aber wir sehen halt, ja, die Veränderung kommt schnell. Und dann hast du noch den politischen Einfluss mit dahinter, wo du siehst, okay, jetzt kommen wir hier wirklich in ein Rennen, in ein technologisches Rennen. Und genau das Gleiche, ja, deswegen auch diese lange Anekdote dazu, genau das Gleiche passiert mit dem Internet. Das Internet hat sich jetzt so viele Jahre nicht wirklich weiterentwickelt. Ja, wenn man überlegt, Internet war, wenn man über Web 1 spricht, bist du reingegangen, da hast du dich über dein ISDN-Modem angemeldet, ja, mit deiner 6000 Kilobit-Leitung. Konntest nebenbei nicht telefonieren und das Internet war nur dafür da, zu lesen. Privatpersonen haben das Internet zum Lesen genutzt. Da gab es verschiedene Stellen, die haben da was hingestellt, ne? Zum Beispiel News von AOL oder so, wer es noch kennt, ja. Dann kamen die E-Mails, das Reinlesen, dann kamen die E-Mails und dann kam es so Richtung Web 2.0, das Internet auch als Kreativitätszone zu bieten, dass auch Privatpersonen oder Allgemeinpersonen die Möglichkeit haben, im Internet etwas zu schreiben, etwas zu veröffentlichen. Das heißt, es ist nicht nur zum Lesen gekommen, sondern auch zur Mitarbeit.
Real World Assets.
Da ist das Wort.
Real World Assets. Genau.
Okay.
Dass wir Dinge im Endeffekt, die wir physisch in der Hand haben, die digitalisieren, digitale Zwillinge erzeugen können. Richtig. So. Und die dann sogar mit bestimmten Merkmalen versehen können, die dann auch noch, ja, zusammenbringen können und dann verkaufen oder weiter traden oder. Ja, das ist eigentlich die Definition von Web 3.0. Dieses ganze, ja, in die Ownerschaft der einzelnen Personen auch zurückzugeben, dass ich im Endeffekt derjenige bin, der ja seine eigenen Dinge wieder für sich auch steuern kann. Weil das haben wir definitiv in Web 2 verloren, weil das alles dann den Großkonzernen logischerweise gehört, die ganzen Informationen, und in Web 3 ich diese ganzen Themen im Endeffekt wieder zurückkommen. Das ist richtig. Und Web 4, ja, da wird es dann noch viel spannender. Und du hast es irgendwann mal letztens gesagt, dass das Internet eine Persönlichkeit bekommt. Das finde ich spannend. Wie meinst du das? Also wieso Persönlichkeit?
Ja, ich fand das sehr spannend, das so auszudrücken. Das Internet bekommt eine Persönlichkeit, weil das Internet war für uns in dem Sinne immer nur eine Nutzplattform. Wir haben es genutzt, um News zu lesen. Wir haben es genutzt, um uns über Themen zu informieren. Wir haben unsere Fragen stumpf bei Google eingehackt oder einfach nur ein Wort. Nimm, friss, gib mir die Antworten, die ich brauche. Jetzt ist es so, dass ich führe meine Suchen online tatsächlich nicht mehr über Google aus. Ich nutze dafür hauptsächlich ChatGPT. Und das heißt, ich stelle ChatGPT eine Frage, bekomme eine Antwort dazu und kann direkt in dem Thema eine Konversation aufmachen. Das heißt, ich unterhalte mich darüber. Ich gebe durch meine Konversation, man hat Einstellungsmöglichkeiten bei ChatGPT. Ich möchte zum Beispiel, dass ChatGPT meine Verläufe speichert, dass es mich als Person halt auch kennenlernt und dass einfach das, was ich als Antworten kriege, auf mich persönlich zugeschnitten ist. Und da habe ich letztens zum Beispiel auch ein sehr, sehr spannendes Thema gehabt, weil wir gerade überlegen, uns hier in Thailand ein Haus zu kaufen. Und da bin ich dann halt über ChatGPT reingegangen, habe mich einfach mal aufklären lassen, wie es hier auch mit Finanzierungsmöglichkeiten aussieht, weil ich ja in einem Land bin, wo ich sowas noch nie überhaupt in Angriff nehmen konnte. Und da wurde ich halt darüber aufgeklärt, dass es für Ausländer eher schwierig ist, das Haus zu finanzieren, ob man die Möglichkeit hat, das Ganze dann doch einfach Cash zu bezahlen, per Überweisung beispielsweise, oder ob man verheiratet ist. Ja, also diese Fragen kriegst du zurückgestellt. Das heißt, du musst nicht einfach dann als nächstes so, ich habe in dem Forum gelesen, es ist einfacher, wenn ich verheiratet bin. Und dann gehst du wieder zwei Seiten zurück, dann gehst du wieder bei Google rein, stellst deine nächste Frage. Und jetzt ist es halt wirklich so, ChatGPT weiß sehr, sehr viel über mich und meinte dann halt so, die ganze Konversation, die wir hatten, deine Freundin ist Thailänderin, soll ich dir diese ganze Konversation auf Thailändisch übersetzen, damit ihr darüber eine Konversation führen könnt?
Oh mein Gott. Und da hast du das Gefühl, mir geht's dann immer so, da hast du das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht mehr eine Maschine, die da gegenüber sitzt, sondern das ist irgendwie ja kein Mensch, aber es ist ein Gedanken, den du geäußert hast, oder es sind Gedanken, die du geäußert hast, die Maschine versteht, interpretiert, und in dem Moment, wo sie dir solche Sachen sagt, so von wegen, ja, aber ich weiß doch, dass sie Thailänderin ist, in dem Moment habe ich immer das Gefühl, oh Mist, ich habe viel zu viel verraten. Aber du hast natürlich recht, es ist eine Persönlichkeit, die dann auf einmal gefühlt auf der gegenüberliegenden Seite entsteht. Das ist schon crazy. Ja.
Und das Ding ist ja halt auch, also du kannst das natürlich nutzen für Informationsbeschaffung. Du kannst aber auch, wenn du am Abend mal einsam bist, kannst du ChatGPT aufmachen und da eine Konversation zum Einschlafen führen. Also du kannst es nutzen, wofür du schlussendlich willst. Und das meine ich damit, es bekommt eine Persönlichkeit. Also du hast wirklich das Gefühl, du würdest mit jemandem sprechen. Und du sprichst quasi mit etwas super Intelligentem, was Zugriff auf so gut wie alles, was mal im Internet geschrieben wurde, Zugriff drauf hat, und das in Sekundenschnelle, und da deine Antworten bekommst.
Aber da ist es natürlich dann so, Und deswegen vielleicht ist es auch gut, dass wir den Next Level 2026 dann auch mal vielleicht etablieren. Benutzersicherheit, Datensicherheit, Integrität meiner Daten. Wo liegen die denn? Kann man die vielleicht auf eine andere Art und Weise, am Ende des Tages ist es eine Datenbank, die irgendwo liegt, ja, kann man diese Informationen ja schützen? Sollte ich diese schützen? Macht das vielleicht Sinn? Weil das ist zwar nett, dass wenn ich so gefühlte Persönlichkeit gegenüber habe, und ich glaube, das bringt auch sehr viel Mehrwert. Mir macht das auch Spaß, ja. Ich nutze verschiedenste Tools, eins hast du jetzt genannt. Da gibt es so viele Hersteller mittlerweile auf dem Markt, die dann verschiedenste Tools nutzen. Interessant sind auch diese Kombinationen von den Tools, also die auch gegenseitig zu challengen und dann sich gegenseitig Fragen zu stellen. All das werden wir mal ausprobieren. Aber dann natürlich diese digitale Sicherheit. Ich glaube, da könnte dann die Blockchain-Welt sehr stark helfen, weil du dieses Trust-Layer hast. Und das heißt, wenn du AI und Blockchain kombinierst in diesem Web 4.0, dann hast du eine ganz andere Basis, eine ganz andere Idee von dem, was ein Internet zukünftig vielleicht sein könnte, unabhängig davon, wie jetzt die Ein- und Ausgabemedien sind. Ja, ob ich jetzt wirklich hier von Musk irgendwie so einen Chip haben möchte, ist eine ganz andere Frage. Aber das wird infrastrukturell wird das ein ganz, ganz großes Thema sein. Wie schütze ich Daten? Woher kommen diese Informationen? Wer nutzt diese Informationen? Sind die urheberrechtlich geschützt? Sind sie nicht geschützt? Kann ich diese überhaupt schützen? Sollte es überhaupt schützenswert sein? Das sind alles Fragen, die im Raum stehen, die vielleicht die Politik beantwortet, vielleicht technologisch beantwortet werden können. Aber ich glaube, da steckt sehr viel Musik drin.
Sehr viel. Und deswegen finde ich das auch sehr, sehr wichtig. Ich möchte das Thema nämlich, ja, ich bin ein Fan davon, weil ich es nutze, weil es mir meinen Alltag auch in vielerlei Hinsicht leichter macht. Es ist auch im Business sehr unterstützend. Es ist in Aufgabenstellungen ist AI sehr, sehr unterstützend. Ja, was habe ich früher mit Excel-Tabellen gemacht? So, jetzt sag ich der AI, was ich brauche und bekomm's. Ja, also sehr unterstützend. Aber ich möchte das Ganze gerade, was du auch gerade erwähnt hast, ich möchte das Ganze sehr, sehr kritisch durchleuchten und da auch mal den einen oder anderen Negativansatz vielleicht auch mitgeben. Und deswegen finde ich es zum Beispiel sehr, sehr schön, wenn wir dann auch die Möglichkeit haben, mit der Hilfe von Web3, mit Hilfe von Blockchain, solche Konversationen zum Beispiel verschlüsselt übertragen zu können, dass es gar nicht mitverfolgt werden kann. Denn wenn wir uns nochmal hier eine Sache, da müssen wir zeitlich nochmal ein bisschen zurückgehen, ja, in die Ära des Facebooks, ja, was ja ursprünglich mal eine ganz andere Idee war. Aber Facebook war ja nichts anderes als möglichst viele Daten von Benutzern zu sammeln. Was hat man da alles angegeben? Ja, ich kann mich noch an den Zeitpunkt erinnern, wo man seinen Beziehungsstatus auf "es ist kompliziert" ändern konnte. Ja, warum man auch immer das damals gemacht hat. Ne? Ja, sowas gab es.
Ich war immer ledig. Immer.
Ja, das heißt, jegliche Änderung seines Lebens hast du quasi irgendwo bei Facebook geteilt. Wo du wohnst, dein aktueller Wohnort, deine früheren Wohnorte, deine Schule, dein derzeitiger Arbeitgeber, dein Alter, dein Geschlecht, dein Familienstand. Dann hast du täglich deine Posts da hochgeladen, was du auch immer machst, hast deinen Standort mit angegeben. Das heißt, all diese Daten gesammelt zu Facebook. Und dann kam der große Knall, oh, Facebook hat die Daten verkauft oder Facebook macht dies und das mit den Daten, es ist alles nicht so sicher. Was ist das nicht durch die Medien gezogen? Jetzt ist es so, wenn man da einfach mal guckt, wo wir uns gerade befinden. Früher war Facebook, du hast also alles von Hand dort eingetippt. Ja, und konntest dann selber entscheiden, welches Feld klicke ich an, welches nicht, welche Informationen gebe ich preis, welche nicht. Jetzt hast du eine mehr oder weniger Persönlichkeit, die mit dir spricht. Und in einer mündlichen Konversation, auch wenn es hier und da unterbewusst passiert, gibst du nochmal gegebenenfalls mehr Informationen über dich preis, als wenn du das jetzt in ein vordefiniertes Textfeld eintippen musst. Natürlich, und da ist natürlich dann halt die Gefahr. Und deswegen möchte ich gerne auch in Zukunft, das würde heute in den Rahmen springen, mal so ein bisschen kritisch reingehen. Kann es natürlich sein, dass wir unterbewusst viel zu viel über uns preisgeben und dass genau das Gleiche durch solche AIs passiert, wie damals zum Beispiel mit Facebook. Dass unsere Daten mehr oder weniger nur genutzt werden, um uns noch gläserner zu machen.
Spannend. Super spannendes Thema. Da freue ich mich jetzt schon auf 2026, weil du hast natürlich vollkommen recht. Das ist ein Ding. Also, wenn es jetzt schon weiß, Genau, also jetzt, wie gesagt, deine Freundin oder halt andere Dinge ringsrum, ja, also wo lebst du, was isst du gerne, also unabhängig davon, dass du überhaupt ein Bild überhaupt eingestellt hast, weil du, ne, oder auch die Sprachanalyse, was die ja auch im Hintergrund passiert, also sprich, sind es hohe Sprachen, tiefe Sprachen, bist du eher ein bisschen traurig, bist du ein bisschen glücklich und so, diese ganzen anderen Dinge, natürlich werden die alle mitgetrackt, so, und das halt in Analysen zu packen, um dann halt am Ende des Tages vielleicht eine Analyse über die Person gegenüber, also über mich, zu haben. Diese Daten sind wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr wert, als zu sagen, hey, der Beziehungsstatus ist kompliziert. Fand ich lustig. Ja, also wir werden definitiv über 2026 werden wir darüber sprechen. Was wir natürlich auch nicht vernachlässigen dürfen, das werden wir auch weiterhin so führen. Wir werden natürlich auch über den Markt sprechen. Das ist dein Steckenpferd, das werden wir definitiv tun, aber vielleicht so einen kleinen Tacken in eine andere Richtung, dass wir sagen, hey, da gibt's natürlich tolle Analyse-Tools, da gibt's natürlich vielleicht Dinge, die man auch in AI mit Blockchain in Kombination, und da gibt's ganz viele tolle Ideen, die wir da haben. Das sollten wir auf jeden Fall weitermachen, weil auch dort unsere Zuhörer, Zuschauer wollen das weiterhin haben, und das dürfen wir nicht vernachlässigen, Stefan, definitiv.
Natürlich, also die Marktupdates wird es natürlich auch weiterhin geben, gar keine Frage.
Ja, sehr gut. Ja, ich freue mich auf ein schönes neues Jahr 2026. Wie gesagt, wir werden das Thema Next Level dort ein bisschen mehr stressen und ein bisschen mehr analysieren. Ich glaube, wir haben heute schon mal ein paar Ansätze gegeben, ein paar Ideen auch fallen lassen, wohin es denn geht. Und ich freue mich und bedanke mich, Stefan, bei dir, auch hier bei Jasmin, für ein wunderbares 2025. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Jahr. Vielen lieben Dank.
Ja, dann auch von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2026. Auch an all unsere treuen Zuhörer hier an der Stelle, vielen, vielen Dank für ein wundervolles Jahr 2025. Wir wünschen euch eine frohe Festzeit, frohe Weihnachten, einen gesunden Rutsch ins neue Jahr und auf ein erfolgreiches 2026.
Absolut. Ja. Schöne Weihnachten, und wir sehen uns und hören uns nächstes Jahr. Kommt gut rüber. Bis dahin. Ciao.
Ciao.